Ich möchte euch heute mitnehmen in eine tierisch gute Predigt. Für dich bereitgelegt. Und ich glaube, dass Gott etwas für dich heute bereit gemacht hat. Und ich weiss nicht, die einen haben es gesehen. Ich habe gesagt, nehmt einen Esel mit. Ich habe auch einen mitgebracht, einen kleinen. Vielleicht habt ihr tatsächlich einen mitgebracht. Wer von euch hat einen Esel mitgenommen? Also es gibt natürlich ganz ketzerische, die sagen, ich habe einfach meinen Ehepartner mitgenommen. Aber zu den Richtigen. Zeig es nochmal. Nein, nicht gleich führen hören, das ist gut, das ist danke. Hat doch ein paar, die einen Esel mitgenommen haben. Das ist doch super. Schau, ah, da kommt, einer kommt schon dafür. Danke vielmals. Oh, das ist ein schöner. Oh. Welche Tiere wissen ihr noch, dass sie irgendwo in der Bibel vorkommen? Vielleicht habt ihr schon mal gehört oder so. Oder irgendwie. Was für Tiere habt ihr schon in der Bibel gesehen oder gehört davon? Ihr könnt es einfach rufen. Lamm? Neu Ochs? Pferd? Frosch? Frosch, ja, mal Frosch. Adler? Fisch? Ah, das gibt doch öppe. Delfin? Eieiei, das wird alle mehr. Oh, das ist super, danke vielmals. Auf der nächsten Folie sehen wir, wenn wir jetzt mal die Lutherbibel nehmen, dann kommen etwa 120 verschiedene Tiere vor in etwa 5 Gattungen. Das ist einfach Lutherbibel. Und dann muss man noch sehen, dass es zu der Zeit, wo die Bibel geschrieben worden ist, an den verschiedenen Orten zum Teil auch noch wirklich Tiere gegeben hat, die wir heute nicht mehr haben, weil sie ausgerottet oder sonst gestorben sind. Und darum hat es auch noch ein paar Tiere, wo man nicht ganz genau sagen kann, was das wirklich war. Aber alle Tiere, die vorkommen, oder ein Großteil der Tiere, die vorkommen, die haben eine Bedeutung. Im tieferen Sinn, man kennt das, sei nicht falsch. Sei klug wie die Schlange und nicht falsch wie die Taube. Das ist so eins von diesen tieferen Gleichnissen. Oder das Lamm Gottes ist es anders. Und es gibt auch so Tiergeschichten. Eine der markantesten ist sicher so ein bisschen die Arche Noah. Dann haben wir Biliams Geschichte, dann von den Kreien und den Tauben gibt es eine Geschichte und von dem grossen Fisch beim Jona. Und in die Geschichte von Biliam schauen wir heute ein bisschen rein. Und einfach mache ich einen kurzen Abriss, um was in dieser Geschichte gegangen ist. Sie ist schon ein bisschen traurig, aber so traurig, glaube ich nicht. Aber da hat er schon einen traurigen Ansatz. Das Brüllen ist doch nicht ganz fehl am Platz. Und zwar ist zu dieser Zeit, wo das gespielt hat, die Geschichte, da ist gerade eigentlich Israel kurz davor gewesen, ins gelobte Land reinzugehen. Haben euch da auch noch eine Karte mitgebracht. Und zwar sind sie da von unten auf und unterwegs gsi und da auf der rechten Seite vom See ist das Gebiet und so hat das Gebiet vom Moab gsi und gerade dort haben sie eigentlich wollen das Land einnehmen, sich niederlassen im heutigen Israel, wo die Geschichte spielt. Und dort hat der König von dieser Moab-Sippe oder von dem Land Moab hat da gemerkt und hat den Biliam aufsuchen lassen. Ein Prophet, wo man anscheinend große Möglichkeiten zugestanden hat. Weil er hat ihn beauftragen, er soll das Volk Israel segnen. Weil die Moabiter haben schon ein paar Mal ein bisschen Puff gehabt mit denen und haben das auch nicht weiter eskalieren lassen und haben dann gefunden, bloß loswerden und am besten verfluchen wir die. Und mit dem startet eigentlich der Biliam in eine recht spannende, auch verhängnisvolle Geschichte rein. Er geht dann dort hin und mit einer Eselin. Und die Eselin, die tut dreimal ein bisschen bockisch. Das einmal, als er so am Reiten ist, geht sie einfach so rechts weg und geht vom Weg weg und macht einen grossen Bogen. Gut, wir kennen ja den Esel eher als störrisch, oder? Sagt mir so ein bisschen. Und das zweite Mal läuft das Viech so nah an der Mauer entlang, weißt du, so richtig so, dass du dann so an den Knien noch aufripschen kannst. Biliam hat das noch locker genommen, obwohl das wahrscheinlich wehtun hat. Aber das dritte Mal, wo dann der Esel mitten auf dem Weg einfach gefunden hat, ich liege jetzt ab. und hat keinen Wanken gemacht. Da hat es ein Biliam den Deckel gelupft. Dann hat er gefunden, jetzt ist fertig lustig. Er hat da Peitsche genommen, hat sie geschlagen und gemacht und gefuttert wahrscheinlich auch. Und dann ist etwas Spannendes passiert. Gott hat gemacht, dass der Esel reden kann. In der heutigen Zeit würde man sagen, das ist einfach eine Fabel. Es ist einfach etwas, was man sich vielleicht ausgedacht hat. Es hat ganz viele Sachen, die ich selber erleben durfte, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht wahr oder das kann nicht wahr sein und es ist trotzdem wahr. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wirklich der Esel geredet hat. Und hat mit dem Biliam angefangen zu reden und zu fragen, warum er ihn denn schlägt. Und daraufhin hat Biliam auch den Grund gesehen, Gott hat ihm die Augen aufgemacht und hat gesehen, dass da ein Engel steht mit gezücktem Schwert im Begriff, allem, was ihm direkt in die Quere kommt, zu töten. Und hat gemerkt, dass der Esel eigentlich sein Lebensretter geworden ist. Der symbolische Kalt vom Esel ist aus biblischer Sicht Demut und Frieden. Im Gegensatz zum Pferd, zum Ross, das ist eher so der Ausdruck von Herrschaft und Krieg und Macht. Und die Geschichte vom Esel und dass es auch ein Ausdruck ist, dass es in Demut geschieht, die ist schon niedergeschrieben, und die können wir gerade zusammen lesen, die ist niedergeschrieben im Sacharja 9,9. Und dort finden wir folgenden Vers. Und zwar, jetzt habe ich gerade aufgeschrieben, nicht ohne Folie, beziehungsweise den tue ich euch kurz vorlesen. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt, laubt, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Sacharja 9,9. Und der eine merkt, das ist eigentlich das, was Jesus dann auch erfüllt hat, wo er reingeritten ist nach Jerusalem. Und die Geschichte vom Biliam mit seiner Eselin, gerade das Gespräch, das lassen wir noch ganz kurz. Es ist zu finden im 4. Mose Kapitel 22. Dort lassen wir kurz rein in das Gespräch zwischen dem Esel und vielleicht auch einem anderen Esel, also nun dem Biliam.
Balak lässt Biliam holen. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten in den moabitischen Ebenen östlich des Jordan gegenüber von Jericho. Balak, der Sohn Zippors, erfuhr, was die Israeliten den Amoritern angetan hatten. Und da das Volk der Israeliten groß war, fürchteten sich die Moabiter und hatten große Angst vor den Israeliten. Der König von Moab sagte zu den führenden Männern Midians: »Dieses Gesindel wird alles in unserer Umgebung kahl fressen, wie ein Rind das Gras frisst.« Deshalb schickte Balak, der Sohn Zippors, der zu dieser Zeit König von Moab war, Boten zu Biliam, dem Sohn Beors, der in seiner Heimat Petor am Euphrat lebte, und ließ ihm sagen: »Ein Volk ist aus Ägypten herangezogen, es hat sich über das ganze Land ausgebreitet und lagert mir gegenüber. Komm doch zu mir und verfluche dieses Volk, denn es ist mir überlegen. Vielleicht kann ich sie dann besiegen und aus dem Land vertreiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht.« Die führenden Männer aus Moab und Midian machten sich mit dem Geld für die Bezahlung Biliams auf den Weg. Als sie zu Biliam kamen, überbrachten sie ihm die Botschaft von Balak. »Bleibt über Nacht hier«, sagte Biliam. »Morgen werde ich euch mitteilen, was mir der Herr gesagt hat.« Da blieben die führenden Männer aus Moab bei Biliam. In der Nacht erschien Gott Biliam und fragte ihn: »Wer sind diese Männer da bei dir?« Biliam antwortete Gott: »Balak, der Sohn Zippors und König von Moab, hat mir durch sie folgende Botschaft gesandt. Das Volk, das aus Ägypten herangezogen ist, hat sich über das ganze Land ausgebreitet. Komm doch zu mir und verfluche es. Vielleicht kann ich dann gegen sie kämpfen und sie aus dem Land vertreiben.« »Geh nicht mit ihnen«, befahl Gott Biliam. »Du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet.« Am nächsten Morgen stand Biliam auf und sagte zu den führenden Männern Balaks: »Geht nach Hause, der Herr verweigert mir die Erlaubnis, mit euch zu gehen.« Da kehrten die führenden Männer aus Moab zu Balak zurück und berichteten ihm: Bileam hat sich geweigert, mit uns zu kommen. Doch Balak versuchte es noch einmal. Diesmal schickte er noch mehr und noch wichtigere Männer als beim ersten Mal. Als sie zu Bileam kamen, richteten sie ihm aus: So spricht Balak, der Sohn Zippors. Bitte, lass dich nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ich will dich fürstlich bezahlen und alles tun, was du willst. Komm doch zu mir und verfluche dieses Volk. Doch Bileam antwortete ihnen: Selbst wenn Balak mir einen Palast voller Silber und Gold schenken würde, steht es trotzdem nicht in meiner Macht, die Anordnung des Herrn meines Gottes zu missachten und etwas gegen seinen Willen zu tun. Aber bleib doch über Nacht bei mir. Ich will sehen, was der Herr mir zu sagen hat.
So ist der Bileam eigentlich gelockt worden, gegen das zu handeln, was Gott ihm aufgetragen hat. Und im 4. Mose 22, 28 lesen wir von dem Moment, wo er Klarheit überkommt. Da öffnete der Herr dem Esel den Mund und sie sprach zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Also ich hätte ja schon eine Geschichte gesehen von dem Bileam, wo der Esel plötzlich geschnurrt hat. Das finde ich jetzt doch, meine Katze mauzet manchmal und ich würde mich schon wundern, was sie genau sagen würde. Also manchmal tut sie es auch zeigen, sie läuft einfach direkt zum Futternapf und dann ist mir auch klar, was sie sagen würde. Aber so richtig akustisch hörbar muss das schon ein besonderer Moment gewesen sein. Aber der Bileam hat eigentlich drei spezielle Gespräche gehabt. Einmal mit dem Engel, der zum Bileam geredet hat. Einmal mit dem Esel, der zu Bileam geredet hat. Und einmal hat Gott selber, wie wir gehört haben, in dieser Nacht zum Bileam geredet und ihm gezeigt, was Sache ist. Aber der Bileam hat nicht ganz richtig gehandelt, sondern er hat trotzdem sich auf den Weg gemacht. Und Gott tut manchmal Sachen besonders richten und im ersten Moment sieht man den tieferen Sinn nicht. Ich bringe ein Beispiel. Bei mir im Mail-Ordner ist Raimund Möhl und Raphael Mohr ganz nah beieinander. Und wenn ich ein Mail schicke, muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dass ich es nicht am Falschen schicke. Und ab und zu gibt es eben doch. Und einmal hat es gegeben, wenn ich dem Raimund ein Mail geschickt habe und hat er nachher zurückgeschrieben, ich glaube, das ist nicht für mich bestimmt. Und ich habe mich geärgert und gefunden, solltest du dich mal konzentrieren, dass du immer die Mails an den falschen Ort schickst. Und dann hat er aber noch einen Ansatz dazu gemacht und hat dann gesagt, du, da müssen wir vielleicht noch dazu schreiben, das wäre vielleicht noch hilfreich. Und dann habe ich das angeschaut und habe gemerkt, oh, genau, wenn ich das ohne da verschickt hätte, dann hätte wirklich ein wesentlicher Teil gefehlt. Und manchmal scheinen die eine Sache in unserem Leben so vordergründig schlecht, unnütz oder ärgerlich. Und vielleicht hat Gott etwas geplant. Nicht immer, das ist mir auch klar. Aber es lohnt sich vielleicht, diese Sachen zu prüfen. Ich bringe ein anderes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ich war unterwegs und habe irgendwo mal ein Foto geknipset, wo ich jemanden gesehen habe. Das hat folgendermaßen ausgesehen. Und man sieht, ja, es ist so ein bisschen alte Schuhe, die Hose hat auch nicht mehr ganz so super ausgesehen. Und der Hosenschlitz, ich bin nicht sicher, ob der sogar noch ein bisschen offen war. Und manchmal ist es bei Gott so, man sieht die Sachen aus dem Blickwinkel, aber sie sind anders, als man denkt, wenn man dann das zweite Bild anschaut. Dann merkt man, das ist ganz anders. Und manchmal ist es bei Gott auch so. Wir haben vielleicht nicht den Blickwinkel und den Überblick von Gott. Und darum lohnt es sich, ab und zu in so Momenten, wo man Sachen nicht so versteht oder komisch sind, mit Gott ins Gespräch zu kommen und zu fragen, was willst du mir sagen? Der Titel heisst «Ein tierisch guter Gott». Und von dem Guten von Gott wollen wir ausgehen. Und manchmal lohnt es sich einfach auch in den herausforderndsten und schwierigsten Momenten einfach zu Gott hinzugehen und zu sagen, ich danke dir. Ich weiss, deine Situation ist vielleicht jetzt richtig herausfordernd und Danke sagen kommt weit hinten im Rating. Aber vielleicht lohnt es sich gerade in dem Moment Gott Danke zu sagen und ins Bitte den Blickwinkel im Leben zu erweitern und vielleicht die Engel zu zeigen, die rundherum sind. Ich möchte nicht wissen, wie mein Weg verlaufen wäre, wenn nicht immer wieder Leute für mich gebetet hätten. Und ich nicht weiss, wo ich manchmal nur im Nachhinein gehört habe, wir haben in dieser und dieser Situation noch gebetet und wir haben gemerkt, wie wir Sachen verglichen haben als Familie, wie sich genau dann auch Sachen verändert haben zum Positiven. Und manchmal können wir auch Gott fragen und sagen, schenk uns doch eine gewisse Gelassenheit, die Sachen einfach auch stehen zu lassen. Auch wenn wir nicht genau wissen, ob das überhaupt für etwas gut war. Wir gehen weiter und ich habe den weiteren Teil überschrieben mit «Ein sehender Esel und ein blinder Bileam». Der Bileam sieht den Esel vom Herrn nicht, obwohl sein Tier ganz deutliche Anzeichen gemacht hat, dass irgendwas komisch ist. Im Verlauf der Geschichte, falls du den Namen lesen würdest, merken, der Esel war sehr treuer, sehr folgsam, hat nie Schwierigkeiten gemacht und jetzt plötzlich. Und das hätte ihn eigentlich auch müssen misstrauisch machen, dass irgendwas komisch ist. Jetzt denkst du vielleicht, ja, kannst ja nicht alles wissen, der Esel hat er ja nicht gesehen. Der Bileam war ein Prophet, ein Mann Gottes, der in die Weite geschaut hat. Und Gott hat den Propheten doch einen gewissen Anspruch auch zu hören, was faktisch. Und dort im 4. Mose 22, 31 können wir zusammen lesen, der Herr öffnete Bileam die Augen, sodass er den Engel des Herrn mit gezücktem Schwert in der Hand auf dem Weg stehen sah. Da verneigte sich Bileam vor ihm und warf sich auf den Boden. Das erinnert mich manchmal daran, dass ich auch geistlich blind sein kann, auch wenn ich eine Brille habe, die mir vieles erleichtert, dass ich sehe. Es gibt auch eine geistliche Blindheit und Bileam war mit der ein bisschen geschlagen. Und dass es nicht ganz richtig war, ist nicht nur einfach eine Übersetzungsvariante von mir, sondern wir können lesen in der Offenbarung 3,18, dort steht, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kauf dir Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Gott weiß um unsere manchmal Unzurechnungsfähigkeit, aber er sagt, dann komm doch zu mir, lass dich von mir reinigen. Das Lütern vom Gold, das ist ein Ausdruck von einem das Gold reinigen, indem es fest erhitzt, sodass alle Stoffe, die nicht zum Gold gehören, wie rausgeschwemmt werden. Und das neue Bekleiden heisst auch, in eine neue Denkart hineinzugehen, die hier erwähnt ist, und zu merken, dass ich an gewissen Orten nackt bin, also irgendwo geistlich peinlich unterwegs, könnte man vielleicht so übersetzen. Und kauft der Augensalbe. Da geht es ja nicht darum, um die Augen zu salben, sondern sagt, lass dir ein Gesehen von mir. Eins, was darüber ausgeht. Die Frage für uns könnte sich unter Umständen stellen, wo gehören wir oder du und ich das Reden von Gott im Alltag eventuell nicht? Und dort wäre es vielleicht hilfreich, zu Gott zu sagen, hey, ich kann sein, dass ich etwas übersehe. Ich bin gerade irgendwo in einem Film von der Arbeit oder mit der Familie und übersehe oder überhöre etwas. Lass mich es hören, lass mich es sehen. Bileam, sein Problem war ja eigentlich nicht, dass er nicht richtig hören konnte. Wir haben gehört in der Geschichte, Gott hat über Nacht zu einem geredet. Sein Problem war, dass er Kohle gesehen hat, die diesen Auftrag bringen würde. Oder mindestens das zweite Mal, als sie gekommen sind, haben sie richtig geklotzt. Oder? Die haben ihm Geld geboten, das wäre ein Jahresgehalt in unserer heutigen Zeit noch. Für den Standard, so wie jetzt der Fopi hier jemand gezeigt hat. Und das wäre ein richtig lukrativer Job gewesen. Und von dem Treiben hat der Bileam tatsächlich sich auf den Weg gemacht, wegen dem Gold das Volk zu verfluchen, obwohl Gott Nein gesagt hat. Und das ist natürlich dann irgendwo verhängnisvoll geworden und Gott hat trotzdem Bileam nicht einfach in Ruhe gelassen, sondern hat gesagt, du bist mein Knecht, mit dir gehe ich im Weg, ich zeige dir, dass du wieder auf die Spur zurückkommst. So ein treuer Esel mit gehorsamem Herz ist ihm ja zur Seite gestellt worden. Und der Bileam war zwar äußerlich gehorsam, aber im Herz, wenn man gehört hat, ist er am Lohn nachgegangen. Das hat sogar der Petrus aufgegriffen, die Geschichte, und ist in der Bibel nochmal ein Teil abgedruckt, im 2. Petrus 2,15. Dann, den richtigen Weg haben sie verlassen und gehen in die Irre, genauso wie Bileam, der Sohn von Boas, Beor. Er tat bereitwillig für Gott Unrecht. Ich mag mich an einen Moment erinnern, wo ich mit dem Elia ein Instagram geschaut habe. Dann war im Instagram so einer drin, der hat gezeigt, dass wenn man an dem Automat, wo da so Gummibärli und Chips und so rauslassen kann, wenn du die richtigen Knöpfe in der richtigen Kombination drückst, dann geht Geld unten raus, das letzte Wechselgeld oder was auch immer. Und der Elia hat gefunden, das muss speichern, das müssen wir mal ausprobieren. Und ich war verlockt, um das zu speichern. Und dann nachher denkt, ja, meinst du, sollen wir das wirklich? Ist es das, was Gott auch möchte? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und Elia hat dann nachher gefunden, ja, es ist ja nicht unser Geld. Es wäre wahrscheinlich nicht richtig. Aber es würde mich trotzdem interessieren. Dann habe ich gefunden, ja, das kann ich nachvollziehen. Wir sind dann schlussendlich übereins gekommen, dass es unwahrscheinlich fest reizen würde, aber dass wir es sein lassen. Der Elia hat dann zwar zwischendrin mal noch gesagt, es wäre schon noch interessant, mal so nebenbei. Und ich drifte dem zu. Und manchmal kommen die Verlockungen ganz besonders in unser Leben hinein. Und man denkt, ja, es ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen Steuern hinterziehen, das macht doch jeder. Aber Gott möchte nicht, dass wir machen, was jeder macht. Gott will, dass wir nicht immer wieder gezückelt werden können, sondern dass wir uns nicht auf jede Verlockung einlassen, auch wenn sie sehr spannend daherkommt. Und die Frage im Ganzen ist manchmal, was machst du? Und ist das, was du machst, ist es legitim? Und die andere Frage, die dort auch steckt, ist, das, was du machst, welche Beweggründe sind dahinter? Warum machst du das, was du machst? Beim Bileam war der Beweggrund Kohle. Er wollte nicht machen, was Gott jetzt konkret sagt, sondern er war an der Kohle interessiert. Wir kommen jetzt schon fast am Schluss und ich habe, bevor wir an die Schlussfolie kommen, noch zwei ganz praktische Hinweise. Gerade auch in den Neustart und in gewisse Herausforderungen und Verlockungen. Der eine Hinweis ist für Leute, die Kinder haben, die entweder noch klein sind oder schon erwachsen und vielleicht schon selber Kinder haben. Gilt für beide ältere Teile oder grossältere Teile gleich. Wenn dein Kind das nächste Mal heimkommt und von irgendeiner Ungerechtigkeit redet oder du etwas Missgünstiges siehst, dann nachher hock mit dem Kind an und tu mal zuerst mit ihm zusammen zu Gott kommen. Und frag dort Gott, ist es etwas, wo wir eingreifen müssen oder etwas, wo wir sein lassen und getrost in deinen Händen lassen. Es ist so, gerade in diesen neuen Startmomenten bei den Eltern oder manchmal auch in den Startmomenten, wenn Kinder geheiratet haben oder wenn Kinder bekommen haben, dann hat es manchmal so einen Schub bei den Papis und Mamis, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt noch schauen, dass es auch ja gut kommt. Und manchmal muss man das auch. Und manchmal greift man ein und es ist noch nicht oder nicht an der Zeit. Und ich glaube, nur die Hälfte von diesen Eingriffen, die die Eltern bei den Lehrern dann vorständig werden, ist wirklich nötig. Und ich glaube, da darf man auch bei Gott nochmal nachfragen, auf das wir nicht zu einem Bileam oder Bileamin werden. Der zweite Teil ist für all die, die irgendeiner Arbeit nachgehen, in irgendeiner Form. Wenn das nächste Mal dir ein Kollege begegnet, ein Kunde, ein Chef und dich so richtig anfaucht oder ganz einen komischen Auftrag stellt, so wie wir es da beim Bileam auch gesehen haben, dann versuch eine halbe Minute nichts zu sagen, aber den Augenkontakt zu behalten. Die halbe Minute nutzt und sagst, Jesus, jetzt wäre ich froh, du würdest mir helfen in diesem Gespräch. Und dann sagt dieser Person, offensichtlich habe ich dich verärgert. Was ist dein tiefer Beweggrund, dass du mir auf diese Art jetzt begegnet bist? Hilf mir, ich möchte gern besser werden. Erzähl mir mehr. Und dann lass mal drauf abkommen. Du sagst jetzt vielleicht, das ist Theorie, das habe ich selber ausprobiert. Mein Gegenüber ist dann einfach davon gelaufen. Ist dann aber einen Monat später wieder gekommen und hat dann etwas erzählt. Und vielleicht lohnt es sich einfach einmal, den Ball wieder ein bisschen oben runterzuholen und nicht gleich darauf loszugehen wie der Biliam. Ich habe versucht, noch ein paar Sachen zu büscheln, dass du daheim, wenn du magst, nochmal kannst darüber nachdenken. Und das habe ich in einer Schlussfolie versucht aufzupacken. Gern darfst du das natürlich föteln oder für dich dann nochmal anschauen. Bei den nächsten oder kommenden Entscheidungen oder Handlungen prüf doch mal noch deine Motivation dahinter. Kochst du Gott aus Liebe und Treue oder suchst du deinen Eigennutzen? Red mit Gott und bitte Heiliger Geist, dir zu zeigen, wo du wie ein Esel, und das ist noch ein bisschen der Unterschied, nicht stur und bockig, sondern eben, wie es die Bibel sieht, geduldig, treu und offen für das Reden Gottes, auch in ungewohnten Momenten könntest du etwas hören von ihm. Wie kann Gott heute in deinem Leben reden? Vielleicht auch auf ganz unkonventionelle Art. Vielleicht im Kirchenkaffee durch das Gegenüber. Oder durch irgendetwas anderes in einem anderen Moment. Lies die Geschichte für dich doch nochmal durch, sie ist nicht verrückt lang, und frag Jesus, wo er für dir mehr Aufmerksamkeit möchte. Und dann setz das um natürlich. Und wenn du das nächste Mal einen Esel hast, und darum habe ich gefragt, er soll mir so einen Esel mitbringen von daheim, wenn du das nächste Mal deinem Esel daheim begegnest, wieder als Plüschtier oder sonst irgendwie aufgestellt, denk daran, dass Gott mit dir reden möchte. Dass er deine Beweggründe mit dir zusammen bereden will, wenn du willst. Und wir haben jetzt nachher noch ein Lied, meint ich. Und vielleicht hast du einen Moment von der Stille dort und dann machst du einfach ein kurzes Gebet und sagst zu Jesus, ja, ich will. Braucht nicht viel mehr. Sag doch einfach das. Ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir jetzt für den Morgen. Ich danke dir, dass wir den Basar haben nachher und dürfen Menschen unterstützen an anderen Orten von der Welt, die mit uns zusammen glauben. Danke, dass du uns ganz viele Geschichten aufschreiben lassen hast, auch die von Biliam. Und hilf uns ein bisschen zu dem Esel zu werden, der treu ist, der gehorsam ist und der offen ist für dein Reden in unsere Herzen hinein. Danke, dass du uns hilfst, auch in diesen Momenten dich zu sehen, wo du vielleicht nicht ganz so ersichtlich bist. Weil wir vielleicht irgendwo verblendet sind durch unseren Alltag, irgendwelche Projekte und Kinder etc. und zu wenig sehen oder hören. Danke, dass du uns in all diesen Momenten hilfst, wo wir irgendwo angefaucht werden. Und dass du uns dort ein gutes Gespräch schenkst, weil wir uns gerade dort möchten, auf dich verlassen. Jesus, heil uns von all diesen Versuchungen, die wir gerne uns nachgeben, die vielleicht genau auf unserer Wellenlänge sind, die uns aber von dir wegtreiben. Amen.